Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Samstagsrundschau. Mit Hans-Peter Künzi.
Schon bald geht der Arm der US-Steuerbehörde bis ins Innerste der meisten Schweizer Banken. Die Schweiz, vertreten durch Bundespräsidentin Evelyn Wittmann-Schlumpf, und die USA haben sich anfangs Wochen über das sogenannte FATCA-Abkommen geeinigt. Wenn alles wie geplant läuft, müssen die Schweizer Bank ab 2014 alle Daten von ihren US-Kunden der US-Steuerbehörde übermitteln. Gast in der Samstagsrundschau ist heute Evelyn Wittmann-Schlumpf, ihr Parteikollege, der Glarner BDP-Nationalrat und BDP-Präsident Martin Landolt. Betroffen ist er von dem neuesten Steuerabkommen nicht nur als Politiker, sondern auch als UBS-Banker. Martin Landolt, wenn das Bankgeheimnis bis Anfangs von dieser Woche überhaupt noch ein bisschen am Leben war, muss man sagen, mit dem Abkommen ist es jetzt eigentlich definitiv gestorben, mindestens für US-Kunden. Einverstanden?
Nein, das ist auch dort nicht ganz so. Also, Sie haben richtig gesagt, das Abkommen ist eine Forderung von den USA, wo sie weltweit sämtliche US-Bürger, die im Ausland wohnen, identifiziert haben, die Bankkonto haben. Der Schweiz, namentlich der Frau Wittmann-Schlumpf, ist es einmal mehr gelungen, im Rahmen des Möglichen ein sehr gutes Abkommen auszuhandeln. Wir haben dort dann einige Zugeständnisse bekommen. Also beispielsweise müssen die Schweizer Banken nur die Kunden melden, wo der Kunde sein Einverständnis erklärt. Wenn der Kunde darauf beharrt, dass er das nicht will und will verdeckt bleiben, dann nimmt er einfach dich auf, dass dann im Rahmen von Gruppenanfragen, aber über die üblichen Amts- und Rechtshilfeverfahren gehen, muss.
Ja, aber faktisch ist es ein Zwang, weil man muss dann relativ mit höheren Steuern Zusatzsteuern rechnen. Faktisch ist es ein Zwang. Und da muss man ja dann gleich fragen, also was ist denn noch Crime aus Sicht von einem US-Kunden, wenn eben meine Bank meine Steuerdaten der Steuerbehörde meldet? Das ist doch, kann man doch wirklich nicht mehr von Bankgeheimnis, kann man wirklich nicht mehr von Geheim reden?
Dort ist es sicher so, dass die Kunden, die einverstanden sind mit der Meldung, dass die dann eine Transparenz generieren gegenüber ihrem Heimatland. Ist aber auch etwas Weltweites, wo die Amerikaner einfach mal so als Forderung herangelegt haben und gesagt haben, man kann das machen oder nicht. Wer das nicht will machen, wird faktisch vom amerikanischen Kapitalmarkt ausgeschlossen. Und das ist klar, dass sich das niemand leisten kann.
Und darum ist es eben faktisch doch eben gleich so, dass das Bankgeheimnis eigentlich mehr oder weniger weg ist. Wäre es jetzt da nicht gerade auch für Sie als BDP-Politiker fast ein bisschen ehrlicher zu sagen, das Bankgeheimnis ist faktisch jetzt eine Geschichte. Wir haben das aufgrund von internationalen Begebenheiten, internationalen Druck so entschieden und unsere Bundesrätin hat das auch so mitgetragen.
Nein, ich denke, abgesehen von FATCA mit den USA ist das Bankgeheimnis nach wie vor etwas, was wir heben wollen und erstrebenswert ist. Immer im Sinn, es schützt die Privatsphäre vom Bankkunden und zwar von dem Bankkunden, der sich rechtlich konform verhält. Und ich denke, die ganze Strategie, die jetzt die Politik und der Finanzplatz eingeschlagen hat, geht genau in die richtige Richtung, dass man mit dem Bankgeheimnis nach wie vor Kunden kann schützen, aber eben nur noch die Kunden, die auch schützenswert sind.
Aber was nützt mir denn das Bankgeheimnis jetzt noch, wenn es eben durch US-Steuerbehörden weitergeleitet wird?
Den Amerikanern nützt es zugegebenermassen nicht mehr so unheimlich viel, aber es ist nicht so, dass jetzt ausschließlich Amerikanerkunden bei Schweizer Banken wären.
Zurück jetzt zu FATCA, bleiben wir noch ein bisschen in den USA. Was auffällt bei diesem Abkommen ist, die Schweiz liefert die Daten an die USA oder die Schweizer Banken liefert sie. Der umgekehrte Weg, dort gibt es das aber nicht. Ist das nicht ein bisschen eigenartig?
Auf den ersten Blick ja, es gibt eine reduzierte Gegenleistung. Also Amerika wird gewisse Daten der Schweiz liefern in Bezug auf Zinseinkommen. Also man hat dort gewisse Anhaltspunkte, um allenfalls auch gewisse Sachen können zu identifizieren. Die Einseitigkeit finde ich aber gar nicht so störend, weil die Schweiz hat ja zum Glück nicht die Haltung, dass sie ihre Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich als Steuerhinterzieher betrachtet. Und es gibt keinen Anhaltspunkt, dass jetzt da namentlich in den USA massenhaft Schweizer Schwarzgeld deponiert hätten. Insofern ist die Gegenleistung zwar nicht da oder nur reduziert da, aber es ist eine Gegenleistung, die wir an und für sich gar nicht brauchen.
Und unterm Strich ist es aber gleich so, es ist ein Vertrag mit einem Ungleichgewicht.
Das ist so, es ist auch ein Vertrag, der zwischen einem sehr grossen, starken Land mit allen anderen Ländern gemacht ist. Also es ist immer festzuhalten, wir sind nicht die Einzigen, die da unter Druck gegen von den USA etwas haben müssen machen. Es ist nicht irgendeine Repressalie gegen die Schweiz, sondern es ist etwas, was die Amerikaner weltweit in Kraft setzen.
Bei anderen Ländern gibt es aber zum Teil die Gegenseitigkeit.
Nein, aber andere Länder haben die Konzessionen nicht ausgehandelt und wir ausgehandelt haben. Und ich denke, wir haben jetzt sehr wertvolle Geständnisse bekommen in Bezug, dass beispielsweise kleinere Banken, die nicht global tätig sind, viel vereinfachtere administrative Verfahren haben. Das ist sehr wertvoll. Die Banken haben sonst schon sehr zu leiden unter den regulatorischen Grundlasten. Wir haben Spezialregelungen für Vorsorgerichtungen, für Kollektivanlagegesellschaften usw. bekommen. Also ich denke, es ist alles in allem eine Lösung, die einiges schlanker ist, als sie ursprünglich einmal ausgesehen hat.
Gleich einmal zu den Gegenleistungen, eben zu dem gegenseitigen Austausch. Die linken Parteien haben ja schon angekündigt, dass sie das in der parlamentarischen Beratung dann nochmal aufs Tapet bringen, dass sie das also nochmal einfordern wollen. Können Sie schon sagen, die Position von Ihrer Partei, von der BDP, wie ist denn die?
Also aus unserer Sicht gibt es die Meinung, die wir jetzt gerne bei den USA einfordern, weil wie gesagt, es bringt nicht so viel. Wir haben nicht den Standpunkt, dass da jetzt Hunderte oder Tausende von Schweizerinnen und Schweizer Schwarzgeld in den USA verstecken. Und ich wehre mich dagegen, dass die Schweiz gegen ihren Bürgerinnen und Bürger eine Haltung entwickelt, wie das andere Länder haben, dass da eben permanent eigentlich nur Steuerhinterzieher gesucht werden und hinter jedem fast ein Gauner versteckt gesehen wird.
Und gleich, wenn es nur wenige sind, die Steuerhinterzieher, die da in den USA ihr Geld versteckt haben, die lässt man also gewähren?
Man hat die nicht gewähren. Also ich sage, wir haben gewisse Gegenleistungen im Bereich der Zinseinkommen. Wir haben, wenn wir Indizien haben, in der Zeit über die üblichen Amts- und Rechtshilfeverfahren. Wir haben OECD-Standards, die dort gelten. Also ich denke, wenn man jetzt Wette oder Indizien hat, dann kann man so etwas wünschen. Aber wie gesagt, das sollte nicht die Hauptaufgabe vom Staat sein, weltweit seine Bürgerinnen und Bürger da zu jagen.
Martin Landolt, die USA sind ja nicht die einzige Steuerbaustelle vor der Schweiz, von der Evelyn Wittmann-Schlumpf. Gestern war es jetzt Frankreich, ein grosser Durchbruch, kann man glaube ich so sagen, hat es dort noch nicht gegeben. Und die nächste Woche geht es dann weiter zu Deutschland. Das Abgeltungssteuerabkommen kommt vor den Vermittlungsausschuss und wird dort, so die Meinung von fast allen Experten, definitiv begraben. Sie sind, habe ich gelesen, Sie sind da optimistischer. Was gibt Ihnen den Optimismus?
Ich bin einfach der sagt, ich würde jetzt nicht a priori sagen, der Vermittlungsausschuss bringt nichts mehr und die Geschichte ist gelaufen. Man weiss, dass in der ersten Abstimmung im Bundesrat sich durch einige Bundesländer auch die Stimme enthalten haben. Darunter hat es Bundesländer, die zwar eine grosse Koalition haben, aber die CDU Mehrheit hat. Und es braucht eigentlich relativ wenig Bundesländer, die sich entweder die Meinung ändern oder von der Enthaltung wegkommen und dem Abkommen würden zustimmen, dass es tatsächlich könnte gelingen. Also es ist, wie gesagt, ist nicht 50-50, aber ich würde jetzt nicht einfach mal die Zettel schon streichen und sagen, das ist eine Übung, die nichts mehr bringt und eine unnötige Schlaufe.
Gerade jetzt aber das FATCA-Abkommen mit den USA, hat das nicht auch Einfluss auf Deutschland, weil die Position der Befürworter, die wird doch jetzt noch weiter geschwächt, weil Gegner können jetzt erst recht sagen, jetzt, wenn wir auch den automatischen Informationsaustausch, wenn die USA bekommen hat, dann wollen wir Deutschen den auch.
Gut, die Deutschen wissen sehr genau, dass das FATCA mit den USA, wie das Stand gekommen ist, wie die Vorgeschichte war. Sie haben das gleiche Schicksal, also auch die Deutschen.
Würde sie aber nicht interessieren in dem Zusammenhang.
Ja, dann müssten die Deutschen aber dann noch erklären, warum sie gegenüber den USA nicht auch die Forderungen gestellt haben auf Gegenrechte und so weiter, wo man dann gegenüber uns hätte stellen. Also ich denke, man darf da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und ich bin der Überzeugung, dass wir mit unseren Abgeltungssteuerabkommen nach wie vor mit den europäischen Partnerländern auf dem richtigen Weg sind und das bezeichnet sich auch durch das ab, dass wir mit anderen Ländern, konkret Großbritannien und Österreich, Abkommen ratifiziert haben und dass wir auch mit Italien... Ja, aber ich denke, es ist noch früh in der Phase, also ich bin dann gespannt, wie das mit Italien weitergeht, ich bin jetzt sehr zuversichtlich und es wird dann gespannt sein, um zu sehen, wie dann Deutschland einmal sich verhalten, wenn die Wahlen dann vorbei sind.
Wobei, was Abgeltungssteuer betrifft, offenbar auch in der Schweiz jetzt das langsam ein bisschen in Frage gestellt wird, nachdem das FATCA-Abkommen mit den USA unter Dach und Fach war, hat zum Beispiel sogar der Peter Spuhler, SVP-Nationalrat, Unternehmer und glaube nicht bekannt als einer, der bei Verhandlungen schnell will nachgehen, sogar er hat gesagt, man könne eigentlich nicht verlangen, dass man da unterschiedliche Länder unterschiedlich behandelt.
Es ist tatsächlich so, dass unsere Strategie im Moment eine ist, wo die Abgeltungssteuer zum Ziel hat. Das führt dazu, dass es mit einigen Ländern gelingt, mit anderen eventuell nicht. Ich denke, die Strategie ist im Moment die richtige. Man muss nicht alle 6 Monate die Strategie ändern. Es ist aber absehbar, so die Entwicklungen im Moment laufen, dass wir über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte weltweit, und das ist nicht nur etwas, was die Schweiz betrifft, eigentlich wieder Ungleichheiten schaffen, dass wir sehr heterogene Lösungen haben. Jeder mit einem anderen Land wieder etwas anderes. Also auch die EU beispielsweise hat jetzt nicht mit USA das FATCA-Abkommen gemacht, sondern es sind die einzelnen Länder. Das ist eigentlich sehr speziell und bemerkenswert. Und das wird weiterhin dazu führen, dass irgendwo auf dieser Welt ungleiche Spiesse rum sind. Und ich denke, dass dort sicher auf lange Sicht. Das Ziel müsste sein, wenn man die gleichen Spiele generieren will, dass dort halt wirklich globale Standards entstehen.
Das wäre dann schon automatisch Informationsaustausch, wie es momentan aussieht.
Wie immer der ist. Also ich denke, wenn es um gleich lange Spiele geht, ist wichtig, dass die gleich lang sind. Ob es dann eher längere oder eher kürzer sind, ist dann nicht mehr so relevant, wenn die Unterschiede nicht mehr da sind.
Bleiben wir noch kurz jetzt gleich zu Deutschland. Also eben, Sie sind immer noch optimistisch, trotzdem, wenn es nicht geht, was dann?
Wenn es nicht geht, haben wir mit Deutschland keine Lösung, dann werden wir die Verhandlungen mit anderen Ländern weiterführen. Man kann die mit Deutschland wieder aufnehmen auf der gleichen Ebene, wie wir's das jetzt schon gemacht haben. Also die Schweiz hat mehrfach betont, dass sie nicht bereit ist, weiterzugehen, dass das das Angebot ist und kein anderes. Das hat Frau Wittmer-Schlumpf immer betont. Ich glaube auch, dass in der Politik in absehbarer Zeit keine Mehrheit zu finden wäre für weitergehende Abkommen. Und ich denke, wenn Deutschland dann wird feststellen, dass links und rechts andere Länder anfangen, nach Großbritannien, nach Österreich die Abkommen mit uns abschliessen, werden sie zunehmend isoliert sein und die Wahlen sind dann auch mal vorbei, die Tender, und denke, dann kommt dann die Sachlichkeit vielleicht schon zurück.
Gut, ob es die Abkommen noch gibt, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wahrscheinlich ist es dann so, dass wenn das Abkommen jetzt in Deutschland versenkt wird, dass die SPD-regierten Bundesländer ihr Powerplay von den letzten paar Monaten werden weitermachen, Altbaut, und gleich wieder taucht so eine geklaute Daten-CD auf, die Häuser von Schweizer Bankkunden werden vor laufenden Fernsehkameras von der Polizei gefilzt. Das kann ja auch nicht im Interesse von der Schweiz und vor allem nicht im Interesse von der Schweizer Banken sein.
Nein, das ist sicher nicht etwas, wo, auch wenn es vielfach, denke ich, überzeichnet wird in den Medien, vielfach gar nicht so spektakulär ist, wie es dargestellt wird, ist es sicher etwas, wo nicht gut ist für das Image von uns, auf dem Finanzplatz, und schon gar nicht für das Image von Deutschland. Und das sind sicher Ereignisse, wo auch das Vertrauen schwächen und was schwierig machen, irgendwo da vernünftige Beziehungen aufzubauen, wo da Verlässlichkeit und Verbindlichkeit prägt wäre.
Eben, es geht immer um den Informationsaustausch und damit verbunden auch ums Bankgeheimnis. Verschiedene grosse Banker wie der Pierre Vinzenz von der Raiffeisenbank oder auch wie Ihr Chef bei der UBS, der Sergio Ermotti, haben schon durchblicken lassen, dass sie eigentlich auch mit dem Informationsaustausch und ohne das Bankgeheimnis könnten leben. Warum führen denn die bürgerlichen Politiker den Kampf überhaupt noch so verzweifelt weiter?
Ich glaube, man muss die Aussagen von diesen zwei Herren ein bisschen differenzieren und möglicherweise relativieren. Herr Vinzenz hat gesagt, dass er meint, man sollte den EU oder automatisch Datenaustausch gut anbieten im Sinne von einem Einknicken. Ich finde das ein sehr schlechter Weg, wenn man jetzt da auf unsere Strategie abkommt. Was aber, wenn ich vorhin probiert habe zu erklären, sicher könnte über die nächsten Jahre entstehen, ist ein globaler OECD-Standard, der automatischer Datenaustausch heisst. Wenn die OECD zu dem Schluss kommt, dann hat die Schweiz immer gesagt, werden wir OECD-Standards übernehmen, dann ist es auch in dem Sinn nicht ein Wettbewerbsnachteil, weil dann wirklich weltweit die gleichen Spiels da sind. Und es wird dann interessant sein, zu sehen, wie gerade Länder wie die USA zum Beispiel mit Delaware und so weiter auf das reagiert, ob sie dann wirklich dabei sind, wenn es darum geht, weltweit und gegenseitigen Datenaustausch zu schaffen.
Im Mittelpunkt von all diesen Steuerabkommen steht eben Evelyn Wittmer-Schlumpf, wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt, ihre Bundesrätin in Anführungszeichen. In letzter Zeit hat sie sehr viel Kritik müssen einstecken, den Glanz, den sie sich vor ein paar Jahren zum Beispiel mit der UBS-Rätung erworben hat, der ist ein bisschen ab. Man sagt, sie sei stur, sie neige zu Sololäufen und vor allem sei sie immer viel zu nachgiebig. Ganz kurz, was sagen Sie zu all diesen Kritikpunkten?
Also gerade das Letzte stimmt natürlich überhaupt nicht. Sie hat sich jetzt gerade in den Steuerfragen sehr konsequent verhalten, ist gerade im Fall von Deutschland kein Millimeter nachgegeben. Sie hat immer das gemacht, was sie von Anfang an gesagt und angekündigt hat. Hat dort auch mit der deutschen Regierung letztlich eine Einigung gefunden. Das ist, denke ich, ein grosses Verdienst, dass dann auf der Oppositionsseite das einigen nicht gefällt. Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie nicht so schlecht verhandelt hat. Das gleiche gilt für die USA, wo sie im FED, denke ich, eine maßgeschneiderte Lösung für die Schweiz rausgeholt hat, die für den Finanzplatz so weit gut ist, die besser ist, als man ursprünglich hätte müssen befürchten. Und ich denke, das hat sie hervorragend gemacht. Und wenn man das in den Kontext stellt, dass sie in dem Jahr einerseits das Bundespräsidium gehabt hat und gleichzeitig ein Departement geleitet hat, das jetzt wirklich massiv viel Komplexes auf der Traktandenliste war, ist immer unter Zeitdruck, dann bin ich tief beeindruckt, wie belastbar das die Frau ist und was die alles hinbringt.
Das ist jetzt der Werbespot vom Parteipräsident für seine Bundesrätin gewesen.
Das war ganz objektiv gewesen.
Und ja, trotzdem, Sie sagen, sie ist nie abgewichen, aber ich meine, das Abkommen zu Deutschland, das ist ja im Laufe der Verhandlungen, hat man da gleich ein bisschen an diesen Prozentzahlen, wie hoch muss die Abgeltungssteuer denn sein für die Einzelnen, umgeschraubelt. Im Verhältnis mit den USA hat es zum Beispiel die ein oder andere Datenlieferung gegeben, wo man schon ein Fragezeichen machen kann. Also ab und zu hat sie schon ein bisschen nachgegeben.
Nein, sie musste aus Situationen, wo sie oder die Politik generell nicht verschuldet hat, sondern gerade in den USA, wo sich natürlich wirklich mehrere Banken falsch verhalten haben, sich möglicherweise in Teil der Reichen strafbar gemacht haben, hat sie müssen Kohle zum Führer holen. Das sind dann Dossiers, die man nicht so achtet, einfach überkommt, die sehr komplex sind, die unter enormem Zeitdruck dann sich Politik oder eben die Bundespräsidentin hat müssen darum kümmern. Und das hat sie aus meiner Sicht hervorragend gelöst. Es ist unheimlich schwierig, so Sachen zu machen, wo andere eingebracht haben, wo sie dann wirklich Kohle aus dem Feuer müssen holen. Und dann kann man sicher nicht die grossen Wunschlösungen präsentieren, sondern man muss dann wirklich das Beste daraus machen unter dem, was die Situation vorgegeben hat.
Sie selber haben vorhin auch gesagt, wir müssen schauen, dass internationale Standards durchgebracht werden, die dann für alle gelten. Eben zum Beispiel jetzt gerade mit den USA, der Finanzplatz Delaware oder auch Miami. Wieso hat denn das jetzt die Frau Wittmann-Schlumpf nicht schon in den letzten 4-5 Jahren so gemacht in den Verhandlungen mit, zum Beispiel mit den USA?
Also ich glaube, es ist nicht unbedingt Sache jetzt von der Schweiz, da voranzubrechen und die grossen globalen Forderungen zu stellen. Das
ein wichtiger Finanzplatz.
Auch zuständig. Das ist so. Ich denke, wichtig ist für die Schweiz im Moment, dass wir die Vergangenheit in die Ordnung bringen. Also jetzt für die Zukunft ist der Fall klar. Die Schweiz hat eine Weissgeldstrategie, die ist breit abgestützt und breit. Das hat sich auch schon mehrfach bestätigt in dem, was beispielsweise vor einigen Minuten die deutsche Zeitung probiert hat, Schwarzgeld bei Schweizer Banken zu deponieren und überall auf Granit gebissen hat. Also für die Zukunft sind wir absolut dabei. Wichtig ist für uns, dass wir irgendwo die Vergangenheitslösung anbringen und mit bestehenden Kunden das Ganze einigermaßen anständig und fair können lösen können. Und dann, wenn die Vergangenheit bereinigt ist, dann ist die Schweiz möglicherweise auch in der Lage, dann globale Forderungen aufzustellen und dann so ein Musterbeispiel aufzutreten.
Aber eben, die USA haben die Vergangenheit auch mit Delaware, Miami, dort ist sogar immer noch Gegenwart. Also hätte man da jetzt nicht ein bisschen stärker können sagen, wir liefern euch die Daten, sobald ihr sie in Delaware auch so liefert.
Das ist halt dann irgendwann die Geschichte von David und Goliath und es steht irgendwo im Alten Testament der Kleiner, der Schwächer hat gewonnen. Es ist nicht empirisch gewesen, ob das je stattgefunden hat und wenn das stattgefunden hat, ist es einmal passiert. Also normalerweise gewinnt halt eben der Stärker und das hat man früher vom Schulhausplatz schon gelernt, der mit Stärkeren anfängt zu streiten, der zieht in der Regel den Kürzer und wenn man weniger Muskel hat als der andere, muss man halt irgendwo probieren, das Beste daraus machen und einfach schlauer sein. Aber
was kann man stärker machen als man ist? Drin, hat man keine Chancen einfach.
Es ist sicher einfach eine ganz unterschiedliche Ausgangslage und es ist schwierig, auf Augenhöhe zu diskutieren, wenn der andere das nicht will.
Martin Lannold, die all diesen Fragen rund um die Steuerabkommen, um die Finanzplatzgeschichten, da haben Sie eigentlich eine Doppel- oder sogar eine Dreifachrolle. Sie sind betroffen als Nationalrat, Sie sind betroffen als Präsident von der BDP und Sie sind betroffen als politischer Berater von der UBS. Ist das nicht ein bisschen heikel?
Eine Fragestellung ist ja immer die gleiche. Betroffen bin ich eigentlich persönlich in keiner von diesen Funktionen. Aber es ist sicher ein Thema.
Also involviert sind Sie schon, Sie stimmen darüber ab.
Thematisch ist es sicher so, dass ich in allen Funktionen mit dem betroffen wäre. Ich finde, das hat sehr viel auch Synergien, gibt mir auch die Möglichkeit, dass das vielleicht fachlich ein kleiner Eicher anzuschauen und mit mehr Leuten zu diskutieren, als andere Politiker das haben. Aber jeder Politiker hat seine Schwerpunktthemen und vielfach hat das mit dem zu tun, wo er beruflich herkommt. Und meine Wurzeln, meine Herkunft beruflich liegt im Bankgeschäft und dass ich dort ein gewisses Interesse an eine gewisse Affinität höher ist als bei anderen Themen, denke ich, ist naheliegend.
Und eben, Sie haben als UBS politischer Berater Zugang zu den höchsten Manager von der Bank. Sie haben als Präsident von der BDP Zugang zu Ihrer Bundesrätin. Da ist doch irgendwie ein Interessenkonflikt vorprogrammiert.
Nein, solange sie im gleichen Strick sind, und das ist bis jetzt der Fall gewesen, gibt es keinen Interessenkonflikt, im Gegenteil. Ich denke, das Problem wäre da, wenn ich jetzt irgendwo eine Bundesrätin hätte oder eine Partei hätte, die eine Weissgeldstrategie fordert und auf der anderen Seite einen Arbeitgeber hat, der die Weissgeldstrategie verhindern und irgendwie den Status quo verteidigen, dann wäre ich aber auch am falschen Ort bei dieser Firma und wäre vor allem ein schlechter politischer Berater von dieser Firma. Und ich denke da, sowohl mein Arbeitgeber wie auch meine Bundesrätin und meine Partei, dass eigentlich alle gleich sind, ist das eine absolut problemlose Situation für mich.
Dass das so wie bleibt in Zukunft, das kann einfach niemand sagen, dass UBS und Schweiz und Frau Wittmann-Schlumpf immer wirklich deckungsgleiche Interessen haben.
Das wird man fallweise müssen entscheiden und dann bin ich in erster Linie Präsident von meiner Partei und werde das vertreten, meine Partei vertritt.
Und da ist dann der Herr Ermotti zum Beispiel einverstanden?
Das haben wir schon mehrfach diskutiert, die UBS und ich, dass ich dann Parteipräsident bin und ich habe von Anfang an eigentlich schon als Bedingung gemacht bei meiner Einstellung, dass ich nicht wäre Positionen vertreten, die mir der Arbeitgeber vorgibt, sondern meine Positionen in der Annahme, dass die vielfach gleich sind, weil ich aus der Branche komme, aber dass ich durchaus mich nicht wieder verstecke. Ich habe mal etwas anderes gesehen.
Der Job als UBS-Berater, können Sie da mal ein bisschen erzählen, was machen Sie da eigentlich so den ganzen Tag?
Also die Ausgangslage war die, dass damals vor 2 Jahren die UBS zum Schluss gekommen ist, dass sie an den politischen Aspekten in ihren internen Entscheidungs- und Kommunikationsprozessen eigentlich zu wenig Gewicht gegeben hat. Das hat die damalige Zeit, denke ich, auch relativ gut gezeigt. Und sie haben gesagt, wir müssen jemanden haben, der beide Welten versteht, der das Bankgeschäft versteht, der Politik versteht und wo uns das zusammenbringen kann und uns besser kann erklären kann, warum die Politik so tickt, wie sie tickt, wo uns kann beraten kann, wie können wir wieder eine bessere Beziehung aufbauen zur Politik, wie können wir wieder irgendwo näher rücken und das auf eine gute Diskussionsbasis bringen, was wir anders machen und so weiter und so fort. Und das ist ja für sich etwas, wo ich damals muss sagen, wenn du bis zu dem Schluss kommt, ist das etwas sehr Positives, wenn sie will, mit der näheren Politik. Das ist sicher so, dass der Finanzplatz und vor allem du bis zu weit weg sind. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was ich gerne würde mitprägen.
Und als Berater, also wenn beraten Sie zum Beispiel auch eben den CEO, den Herr Ermutti oder den Verwaltungsratspräsident, den Axel Weber, in diesen politischen Belangen?
Auch, und das geht dann bis wieder auch oben auf alle Mitarbeiter in dem Team, wo ich dabei bin. Ich habe auch viele Kontakte mit Leuten aus der ganzen Schweiz, mittleres Kader, Regionaldirektoren, wo ich probiere, irgendwo den Austausch zu haben und dort das herauszufinden, wie die Stimmungen sind, wie tun sie an der Kundenfront, wie wirken wir, wie empfinden die Leute gewisse politische Trends oder auch Rückmeldungen aus der Kundenfront oder im privaten Umfeld. Und dort sind im Zell dann auch die Empfindungen anders als auf dem obersten Management.
Ein konkretes Beispiel vielleicht noch, der Sergio Ermutti hat vor 2-3 Monaten mal ein Interview gegeben in einer Zeitung, wo er sich eben auch zum Bankgeheimnis geäussert hat, wo er gefunden hat, wenn das gegenüber Ausländern eigentlich muss gelockert werden, dann müssen wir das eigentlich auch gegenüber Schweizer so machen. Sollte ich brisanten Ausgaben, tut er das zum Beispiel vorne mit Ihnen absprechen?
Nein, tut er nicht. Das denke ich, wäre nicht gut, wenn er das mit mir abspricht. Aber ich bin dann der, der je nachdem danach probiert oder muss erklären, warum man jetzt Politik so oder so auf das reagiert hat, warum man die Politik das gut findet oder nicht gut findet. Und dort wirklich zum Teil dann probieren, Deutsch auf Deutsch zu übersetzen.
Martin Landolt, Wechselmer von der UBS zu der BDP. Seit dem 1. Mai sind Sie Präsident. Kurz vor Ihrer Wahl haben Sie in einem Interview da bei Radio DRS den Posten verglichen mit einer Strassenlampe. Oben denken wir leuchten und unten werden wir, ich zitiere Sie selber wörtlich, unten werden wir immer ein bisschen anpinkelt. Wie hat sich das bis jetzt so ergeben? Wie ist das bis jetzt so gewesen?
Ach gut, das ist eine Aussage, die ich glaube auch schon gemacht habe, die ich früher Präsidium von Verein übernommen habe. Das ist ein Schicksal vom Präsidenten. Ich muss sagen, nach dem ersten halben Jahr, mir macht es unheimlich Spass. Ich habe ganz eine ganz vielfältige Aufgabe zusammen mit einem guten Team und wir haben in dem letzten halben Jahr, denke ich, wichtige Weichen können stellen. Wir haben kürzlich eine Delegiertenversammlung gehabt, zum ersten Mal in der Romandie. Wir haben dort dafür bekannt gegeben, dass wir im Kanton Genf werden Kantonalpartei gründen Anfang 2013, werden dann mit Ausnahme vom Kanton Jura in allen Kantonen der Westschweiz vertreten sein. Wir haben die Jung-BDP schweizweit können gründen, wo ich extrem den Plauster habe. Das ist ein Beweis dafür von der Entwicklung, die ich schon länger feststelle, dass nämlich gerade neue Mitglieder, die zu uns kommen, einer jungen Generation angehören, bis jetzt parteilos gewesen sind. Und das sind Entwicklungen, die mich unheimlich zuversichtlich stimmen.
Die BDP selber ist ja auch noch jung, sie gilt als unverbraucht, eben relativ erfolgreich jetzt bei der ersten Wahlgang. Sie ist eben die Partei von der Evelyn Wittmann-Schlumpf, sie ist in der Mitte und gleich noch ein bisschen bürgerlich. Das klingt alles schön und gut, aber ein richtiges Profil hat die BDP eigentlich nicht, haben Sie in Interviews seinerzeit selber ein bisschen gesagt. Wann kommt das Profil endlich?
Wir haben gerade im August haben wir einen sehr spannenden Workshop gehabt mit der Parteileitung, wo wir gesagt haben, wir werden nicht irgendwo ein Profil definieren und das irgendwo an der Öffentlichkeit vorlesen, sondern es ist die Öffentlichkeit, die sich muss ein Bild machen für uns. Wir werden probieren, das Bild zu prägen, indem wir uns thematisch auf ein paar Schwerpunktthemen konzentrieren. Das ist KMU, das ist Bildung und das ist Raumplanung. Wir haben unter anderem wegen dem jetzt auch den Kampagnenlead übernommen für die Abstimmung zum Raumplanungsgesetz vom 3. März. Wir haben gleichzeitig auch der Campagne Elite übernommen gegen Minderinitiativen. Wir sind im Moment oder lange Zeit die einzige Partei gewesen, die sich von Anfang an beispielsweise positiv zu einer Kandidatur von Olympischen Winterspielen in Graubünden positioniert. Also so profillos, wie die BDP dargestellt wird, denke ich, ist sie eben nicht. Also, wir haben sehr pointierte Meinungen und haben in den letzten paar Wochen und Monaten sehr mutige Entscheidungen gefällt.
Häufig werden sie ein bisschen verglichen mit der GLP, der anderen neuen, jungen Partei. Die hat es ja irgendwie geschafft, eine Mertellücke zu finden, die sich in einem Satz zusammenfassen lassen, nämlich grün, aber nicht links, grün und gleichzeitig wirtschaftsfreundlich. Das ist eine sehr klare, fassbare Aussage für jeden. So etwas fehlt Ihnen aber noch.
Das ist so. Die GLP hat sicher allein schon mit dem Namen eigentlich das Programm bekannt gegeben. Das ist im Moment sehr sexy. Beweisführung wird sie müssen bringen in den nächsten Jahren, wie wir natürlich auch. Also wir haben natürlich sicher als neue Kraft von einem gewissen Gutwill profitiert, von einem gewissen Versprechen profitiert, das wir jetzt einlösen wollen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Versprechen kann die lösen, die Beweisführung kann bringen. Da haben wir gute Leute und sehr viel Substanz, die das kann mittragen kann.
Sie haben vorhin angetönt, also eine Möglichkeit, um mehr Profil zu suchen, ist eben, Sie haben den Lead übernommen im Abstimmungskampf gegen die Abzockerinitiative. Sie reden von der Minderinitiative. Wenn man das jetzt mal nicht sachpolitisch, sondern parteipolitisch anschaut, ist das jetzt wirklich gescheit, dass BDP ausgerechnet bei dieser Frage sich das so in den Vordergrund spielt?
Wir haben uns damals auf die Fahne geschrieben, dass wir uns nie werden fragen, was wir machen, zum Erfolg haben, sondern dass wir das machen wollen, was wir gut finden und die Positionen vertreten, wo wir dahinter stehen können, ob dann das zum Erfolg führe oder nicht. Also der Erfolg, haben wir gesagt, ist nie ein Ziel, ist immer eine Begleiterscheinung. Wir haben uns schon im Parteiprogramm für verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgesprochen. Wir haben den indirekten Gegenvorschlag im Parlament mitgetragen und mitgestützt. Ja. Und wenn es dann darum gegangen ist, ob irgendjemand Verantwortung übernehmen mit der Abstimmungskampagne für das, wo wir so unsere Führung eingestanden sind, sind wir nicht die, die uns verstecken
können. Es könnte aber passieren, dass Sie zum Beispiel auf der Suche nach noch mehr Profil plötzlich das Profil von einer Pro-Abzocker-Partei bekommen. Das wäre für Ihres eher vielleicht ländliche, mittelständische Publikum wahrscheinlich kein Vorteil.
Dann wäre es absolut nicht gelungen, zu erklären, warum es der Abstimmung geht. Wir sind ja nicht gegen Minderinitiativen, weil wir für Abzockerei sind. Wir sind absolut nicht die, die Abzockerei verteidigen, sondern wir sagen, wir wollen auch etwas gegen Abzockerei unternehmen und wir haben das bessere Rezept, das zum Teil sogar weitergeht als der Minder. Und der Gegenvorschlag ist eine sehr gute und weitsichtige Lösung, die starke Verschärfung ist gegenüber dem heutigen Aktienrecht.
Häufig werden Sie ein bisschen verglichen inhaltlich mit der CVP, einfach ein bisschen weniger katholisch. Können Sie mit dem leben?
Ich kann mit dem leben. Es wird auch regelmässig gemessen. Wir haben bei den Abstimmungen etwa 80% Übereinstimmung.
Und da stellt sich die Frage immer wieder nach der Fusion. Die CVP will ja das unbedingt, dass sie das katholisch ein bisschen los wird, was heute in der Politik nicht mehr so zieht. Und sie wäre plötzlich auch eine Grosspartei. So längerfristig, wenn dann vielleicht da die Euphorie von der Neupartei ein bisschen abgeflacht ist, wäre das nicht gleich eine vernünftige Lösung?
Also so naheliegend ist es aufgrund der Übereinstimmungen nicht. Wir haben mit der FDP und der GLP fast gleich hohe Werte mit der CVP und das ist eigentlich logisch, dass mit die Partien eine vergleichbare Politik machen und Übereinstimmungen haben. Für uns ist eine Fusion im Moment kein Thema. Wir wollen allein bleiben, wir wollen unseren Weg weitergehen, sind aber sehr gerne bereit, mit anderen Partien zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu ermöglichen. Das ist etwas, was uns charakterisiert, die Kooperationsbereitschaft und die Kooperationsfähigkeit. Die CVP sieht das ähnlich, darum haben wir auch die Zusammenarbeit miteinander vereinbart und nicht mehr und nicht weniger.
Ganz kurz noch zum Schluss. Ihr nächstes grosses Ziel sind natürlich die nächsten eidgenössischen Wahlen 2015. Momentan haben Sie einen Wähleranteil von gut 5%, 5,4%. Was ist Ihr Ziel unter der Präsidentschaft Landolt? Wie hoch werden Sie die BDP noch verbringen?
Ich habe immer gesagt, mir ist gleich hoch als die zweistellige Zahl ist. Das heisst, wir müssen uns ein Ziel setzen von 10% Wähleranteil. Ob das in 2015 schon möglich ist, wird sich zeigen. Spätestens 2019 müssen wir dort angekommen sein.
Immer noch eigenständig.
Und eigenständig,
genau. Martin Landolt, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.